Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame. Es ist mal wieder soweit. Ein paar Leute vom Brettspiel News haben sich getroffen, wurden fast erschlagen von den ganzen Stapeln von Brettspielen, die bei ihnen in den Flur rumstehen, und haben sich gedacht, es ist dringend Zeit, dass wir mal wieder über Spiele sprechen, die wir noch nicht gespielt haben, damit diese Stapel ein bisschen kleiner werden. Und heute sind mit dabei der Sven, der Stefan und der Tobi. Ich grüße euch.
Ich grüße dich, Daniel.
Hi, hi.
Hallo. Und wir haben uns wieder nicht lumpen lassen, und der Sven hat sogar eine neue Art von Kategorie mitgebracht. Da dürft ihr drauf gespannt sein. So ein Pile of Shame-Spiel habt ihr noch nie gehört, ganz sicher. Und ich habe heute was ganz Schlechtes mit. Also wirklich was. Der Bodensatz der Brettspiele.
Ist das jetzt schon deine Kategorie?
Für all diejenigen, die diesen Podcast jetzt hier einfach so reingeschleudert wurden und das erste Mal reinhören hier bei Pile of Shame, sprechen wir halt immer über alte Brettspiele, die, oder auch jüngere Spiele, aber die auf jeden Fall eine Zeit lang irgendwie bei uns rumlagen und nicht gespielt wurden. Manchmal haben wir Spiele, also ich habe heute eins, das hat wirklich mehrere Jahre jetzt drauf gewartet, dass mal ausgepackt wird. Und manchmal haben wir auch Spiele, die brauchen nur ein paar Wochen oder Monate, damit sie gespielt werden. Aber wahrscheinlich kennen das die allermeisten von euch auch, dass man sich mal hier und da schon mal Spiele anschafft und die dann eigentlich tatsächlich, wenn man ehrlich ist, nie richtig auf den Tisch gebracht hat, weil sie zum Beispiel im Angebot waren, weil sie so günstig waren, und dann spielt man sie doch nicht, oder weil zu viele andere Spiele gleichzeitig kamen, die dann noch besser waren oder mehr Aufmerksamkeit auf sich gerissen haben. So, und das besprechen wir jetzt hier. Wir erzählen immer, wann wir ungefähr die Spiele gekauft haben, wie lange sie auf dem Stapel deswegen dann lagen und warum wir sie gekauft haben. Und vorneweg machen wir immer noch einen kleinen Wettbewerb, in dem wir sagen, wir stellen eine Vermutung auf, in welchem Bereich unser Spiel herausragt. Und ich sage halt, ich habe das nominell älteste Spiel heute mit dabei.
Da mache ich doch einfach mal weiter. Ich glaube, ich bin mir zu 100% sicher. Ich habe das Spiel mit der geilsten und ejakulösesten Tischpräsenz dabei.
Okay.
Ja, dann sage ich, und ich glaube, wenn wir schon so loslegen, dann sind wir heute alle safe. Ich habe als einziger von uns Vieren ein Stichspiel dabei, das mit Karten auskommt, auf denen überhaupt keine einzige Ziffer steht. Was ungewöhnlich ist für Stichspiele.
Okay. Schon eine sehr spezielle Kategorie. Ich würde sagen, mein Spiel ist mit Abstand das teuerste.
Ah, das könnte ich vielleicht mit Stefans dann, mal gucken. Mal gucken. Okay, ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir einfach mal. Also ich bin super gespannt auf ein Stichspiel ohne irgendwelche Ziffern drauf, oder?
Oh ja.
Ja, dann die Begeisterung. Ich sehe schon, Stichspiel-Enthusiasten sind in dem Haus.
Ich hatte letztes Mal auch mal ein Stichspiel dabei, von daher, ich kann das verstehen.
War das mit oder ohne Penissen? Naja, also.
Mit Zahlen.
Mit Zahlen, okay. Okay, also wie kam ich zu dem Spiel? Bei mir ist es ja fast schon gute Tradition, dass ich Spiele erst spiele, wenn sie mindestens ein Jahr bei mir liegen, weil ich sie in Essen mitgenommen habe. Und so wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder sein. Ich habe dieses Spiel tatsächlich in Essen mitgenommen. Es ist ein verhältnismäßig günstiges Spiel gewesen, hatte im Vorfeld auf BoardGameGeek von Eric Martin ein kleines Kickoff-Video zu diesem Spiel gesehen, was mich schon neugierig gemacht hat. Genau mit diesem Pitch. Es ist ein Stichspiel für zwei Personen. Und man überbietet sich hier nicht mit Ziffernkarten oder Zahlenkarten, sondern es ist irgendwie dann doch wieder, hat einen ganz besonderen Kniff. Es ist bei Mandu Games rausgekommen. Und ihr springt einfach rein, wenn ihr wisst, was ich meine, oder wenn ihr schon irgendwie einen Guess habt. Sonst rede ich einfach weiter.
Also ich weiß tatsächlich, ich stand bei Mandu Games, um Rezensionsspiele abzuholen, und das eine Spiel war vergriffen. Dann ist es wahrscheinlich.
Wie so oft.
Aber es war ein Spiel vergriffen und das war es wahrscheinlich. Aber ich weiß den Titel natürlich überhaupt nicht mehr.
Ja. Schwierig, ob ich jetzt schon sagen kann, dass du drauf gekommen bist. Weil jedes Mal, wenn ich zu Mandu Games gehe, die hatten ja immer Dracula versus Van Helsing oder Jekyll, Mr. Hyde Versionen gehabt, die öfters mal vergriffen waren. Aber ich spreche von The Yellow House, das gelbe Haus. Und ich fange mal an mit dem Thema, weil das ist so aufgesetzt, das kann man sofort vergessen. Es geht um den künstlerischen Diskurs zwischen Van Gogh und Gauguin.
Mein so, haben wir
einmal das Thema einmal aus dem Weg geräumt.
Sagen können, du hast das einzige Spiel mit künstlerischem Thema.
Ja, das wäre ja viel zu einfach gewesen. Aber ich hatte mir meine Kategorie ja schon überlegt, bevor ich eure gehört hatte. Dann hätte ich auch einfach mit Stichspiel gehen können.
Wie gut du einfach vorbereitet bist, Tobi, das ist unfassbar. Mann,
wie immer. Ja, The Yellow House oder das gelbe Haus, so viel kann ich schon mal sagen. Es gibt eine deutsche Lokalisation, die ich glaube dann jetzt auch zur Spiel 2025 erscheinen wird bei so viel zu gut vorbereitet, Nice Game Publishing. Und im Original bei Mandu herausgekommen vom Designer, also vom Autoren Geo Neil, noch nie gehört, und Künstler dahinter ist Edo Wallis. Das sind wirklich auch schöne Illustrationen, passt auch wirklich zum Thema, aber was ist das für ein Spiel? Ich habe schon gesagt, ein Zwei-Personen-Stichspiel. Es sind 28 Karten und von vier Farben gibt es jeweils 7-mal eine Farbkarte. Rot, Gelb, Grün und Blau. Und man teilt beiden Spielern jeweils 12 Karten aus. Auf die Hand, ist dann jeweils auch verdeckt, und man spielt dann diese Karten in den Stich. Ja, ich habe gesagt, es sind keine Zahlen drauf, keine Ziffern drauf. Also wie gewinnt man den Stich? In den Stich kann jeweils immer nur eine Farbkarte reingespielt werden. Also wer anfängt, legt halt entweder Rot, Gelb, Grün oder Blau. Dann muss ich hinzusagen, das ist bei dem Spiel so ein kleines, ich zeig's euch dreien jetzt einmal hier, so ein kleines Stofftuch gibt, auf dem tatsächlich Ziffern zu sehen sind. Und auf diesem Stofftuch legt man so kleine Marker aus in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau. Und je nachdem, wo diese Marker liegen, hat dann der gegenüberliegende Spieler dann nur eingeschränkte Möglichkeiten, selber Karten auszuspielen. Lege ich zum Beispiel eine rote Karte aus, dann kann mein Gegenüber nur Karten ausspielen, der Farben, wo der Marker höher ist als meiner. Also da kann ich schon ein bisschen taktieren, welche Farbe lege ich irgendwie zuerst. Lege ich jetzt aber zum Beispiel eine Farbe aus, wo der Marker am höchsten ist, dann sind alle anderen Marker ja gleichwertig oder weiter unten, dann muss mein Gegenspieler sein Argument verstärken. Im Thema mit Van Gogh und Gauguin diskutieren über Kunst und Rot ist, keine Ahnung, Passion, Skill, Inspiration und Money. Also das sind irgendwie so alles sehr abstrakte auch Definitionen der Farben. Aber man spielt ja so ein bisschen den künstlerischen Diskurs zwischen den beiden Künstlern aus. Und möchte ich jetzt also diesen Stich gewinnen und mein Gegenüber hat eine Farbe gespielt, die höher ist auf dem Track, dann muss ich also eine der anderen Farben bedienen und entsprechend viele Karten vor mir auslegen, aus der Hand auslegen, um den Marker höher zu setzen. Ich merke gerade, das Spiel ist unglaublich schwierig zu erklären. Und so lesen sich auch die Regeln. Kurzum, es ist ein doch sehr taktisches Stichspiel, was komplett ungewöhnlich ist. Und das hat mich dann bei diesem Pitch gereizt und hat mich jetzt auch in meinem Urlaub so vom Hocker gehauen, dass wir das die ganze Zeit im Urlaub gespielt haben. Und das ist schon, das muss halt irgendwie mal auch ein Spiel sowas können. Und
Also sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Denkt man letztes Jahr schon irgendwo gesehen, aber gar nicht mehr richtig auf dem Schirm.
Das lief komplett unterm Radar. Ja. Hätte ich da jetzt nicht irgendwie so ein kurzes Video zu gesehen, wäre ich wahrscheinlich auch dran vorbeigelaufen. Und das Thema, da gebe ich euch recht, das holt jetzt auch niemanden aus dem Ofenrohr raus. Ich finde das super. Es ist mal ungewöhnlich, ne? Oder mal was anderes, ja.
Aber nochmal kurz zum Spiel. Was ist das Ziel? Kriegt man Punkte pro Stich? Oder wer zuerst alle Handkarten verloren hat,
Genau, du spielst deine Handkarten runter und wenn du keine Handkarten mehr legen kannst, hast du diesen Stich gewonnen. Also maximal können in einen Stich dann alle vier Farben dann gelegt sein. Wenn du es nicht kannst, hat der Gegner quasi diesen Stich gewonnen und fängt dann wieder an, selber eine Karte auszuspielen. Und wer als erstes dann keine Handkarten ausspielen kann, gewinnt die Runde. Dann bekommt man eine dieser Karten, also die letzte Karte, die man den Stich gespielt hat, als Punkt. Die wird also auch aus dem Spiel herausgenommen und man verteilt wieder jeweils 12 Karten an beide. Also man hat nämlich daneben dann auch nochmal so einen Stapel an Karten, die sind verdeckt, wo man dann immer nicht genau berechnen kann, sind jetzt alle roten Karten beim Gegner oder sind überhaupt alle gelben Karten im Spiel. Und das zieht sich dann über maximal 5 Runden. Man kann gewinnen, indem man entweder 2 Stiche mit der gleichen Punktekarte gewonnen hat. Also wenn die letzte Karte, die ich gespielt habe, mit der ich den Stich gewonnen habe, eine rote Karte war und ich schaffe das 2-mal, dann habe ich sofort gewonnen. Oder wenn ich insgesamt 3 Stiche Best of 5 dann gewonnen habe, dann gewinnt man das auch. Man muss das einmal gespielt haben, um so diese Regeln verstanden zu haben, gerade mit dem Ausspielen und wann kann man überbieten und wann geht man auf diesen Tracker hoch, weil es da durchaus auch unterschiedliche Strategien gibt, haben wir dann festgestellt, ob ich dann jetzt eher höhere Karten ausspiele, will ich jetzt irgendwie meinen Gegner dazu zwingen, immer nur jeweils eine Karte auszuspielen oder locke ich meinen Gegner dann dazu oder fordere ich heraus, dann alle seine Handkarten einer Farbe auszuspielen. Und im Gegensatz zu vielleicht anderen Stichspielen, wo man vielleicht mal so eine Flöte hat und sich irgendwie dann drüber freut, bei dem dachte ich mir so, ich habe noch keine wirkliche gewinnbringende Strategie rausgefunden. Also viele Wege führten da irgendwie nach Rom und das fand ich irgendwie super spannend. Also wir haben jetzt im Urlaub 7 oder 8 Partien gespielt und das war, wenn man bedenkt, im Urlaub hat man eigentlich auch noch mal andere Dinge zu tun, ist viel unterwegs und dann spielt man abends dann halt noch eine halbe Stunde oder Stunde und dann geht man auch ins Bett. Das war super zum Runterkommen.
Also es hört sich tatsächlich sehr gut an und wie ich gerade schon angemerkt habe, sieht toll aus. Das Cover ist richtig hübsch, also ist wirklich toll. Das Spielmaterial ist toll, die Marker sind schön und das ist, man hat eine tolle Tischpräsenz dafür, dass es halt ein Stichspiel ist, muss ich sagen.
Weißt du noch, was es kostet, das Spiel?
Das war so in diesem 20-Euro-Bereich.
Okay. Weil ja. Ich muss auch sagen, das, was der Daniel gerade sagte, ich habe mir gerade auch ein paar Bilder angeguckt, also Material springt schon ins Auge, ne? Gerade auch diese Matte, das ist ja auch so eine Stoffmatte ohne Neopren und die hat jetzt nicht diesen El Paso-Effekt. El Paso hat eher diese richtig räudige Spielmatte, die qualitativ und vom Druck auch echt nicht gut war. Das sieht jetzt da auf den Bildern auf jeden Fall schon deutlich besser auch aus und auch die Holzmarker, die haben schon eine echt männliche Stärke, das sind jetzt nicht so richtig dünne Dinger. Sieht echt schon ganz gut aus, muss ich sagen. Und 2-Personen-Spiel, da sucht man ja echt öfter schon mal was man halt auch mal zu zweit spielen kann, ne? Mit einem Rate von 1,5 ist es ja, also ist halt ein Stichspiel, sagt es ja schon, ne? Wahrscheinlich schnell auf den Tisch gebracht und dann zügig wahrscheinlich auch gespielt, ne? Wenn du die Regeln drauf hast, wahrscheinlich auch in 10, 15 Minuten oder so,
genau,
wo du diese Bedingungen erwähnt hattest.
Genau, ja. Also dieses Leinentuch da, das hätte man wahrscheinlich auch nicht gebraucht, aber es ist halt in dem Fall auch passend zum Thema irgendwie. Ja, also irgendwie, ja, Künstler malen auf Leinwand und dann legen wir halt einfach eine Leinwand da aus und wir spielen das als Brettspiel. Ja.
Also sieht ja auch gut gemacht aus, ne? Also von daher, also bei El Paso hatten ja viele kritisiert, wäre ganz gut gewesen, wenn es halt nicht so scheiße aussieht. Dann wäre es ganz gut gewesen, aber da auf den Bildern sah das echt ganz gut aus. Auch der Druck konnte man ganz gut erkennen.
Mich spricht das Spiel auch komplett an. Illustrationen wunderschön, die Matte gefällt mir ganz gut. Was mich ein bisschen abschrecken würde, wäre die 6,6 auf BoardGameGeek. Aber wenn du sagst, es gefällt dir, eine 6,6 muss ja nicht unbedingt was aussagen.
Nein, nein. Also da würde ich jetzt tatsächlich wenig drauf geben. Zum einen, das Spiel haben sicherlich nicht viele Leute gespielt und ich denke mal auch Stichspiele haben es auf BoardGameGeek ein bisschen schwieriger als jetzt die großen Crowdfunding-Projekte. Bei dem sage ich, probiert's aus, ich bringe das bei irgendwelchen Conventions oder bei Treffen von uns irgendwie mal mit, das ist mal schnell eingepackt und wenn ihr das seht, das ist auch innerhalb von 10 Minuten fast auch komplett durchgespielt und dann hat das für mich zumindest immer sofort den Wiederspielreiz gehabt, okay, jetzt habe ich das Spiel verstanden, jetzt will ich mal sehen, wie spiele ich das eigentlich, aber auch richtig, wie kann ich da mein Gegner irgendwie mal in die Falle locken oder, also, das, dadurch, dass einfach keine Zahlenwerte da drin sind, ist das, fühlt es sich so an, als wäre das ein Spiel, das man noch nie gespielt hat, oder wäre das ein Spielmechanismus, den man so noch nicht gesehen hat, obwohl es das natürlich schon gibt. Aber das hat mich echt positiv überrascht.
Also ich bin beim Spielen sofort dabei.
Perfekt.
Ja.
Also ich mag ja diese Pile of Shame-Folgen eigentlich überhaupt nicht, weil die mir immer auf den Geldbeutel gehen.
Ich würde sagen, wie kriegt er noch die Kurve?
Und jetzt bist du sogar selbst dabei.
Ja.
Ja. Ja, das ist tatsächlich, das sieht richtig toll aus. Da, ja, dann vielen Dank für deinen Tipp. Also dann schon mal Daumen hoch, ne, für das erste Spiel. Kann ja nur schlechter werden.
Dafür, dass es nur das Stichspiel war. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das toppen könnt.
Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht, ich hatte ja angeteasert, Sven, dass du eine besondere Story hast zu deinem Spiel, weil die Art und Weise, wie du deine Spiele auf dem Pile of Shame lagerst, sind sehr clever, muss ich zugeben.
Ja gut, bei mir ist immer das Problem, mein Pile of Shame ist nicht lange vorhanden. Also Spiele stehen da normalerweise nicht sehr lange rum und haben damit auch keine Staubschicht angesetzt. Also musste ich ein bisschen bescheißen, um hier in diese Podcast-Folge zu kommen. Ich habe ein Spiel, wo ich mich seit knapp 2 Jahren geweigert habe, es zu kaufen, weil es mir einfach zu teuer ist. Und im Juli sind dann die Dämme gebrochen und ich habe es mir dann doch zugelegt und ich bin absolut begeistert von diesem Spiel. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Genau, ich habe ja schon gesagt, das ist mit Abstand das teuerste Spiel von uns Vieren. Es ist ein Kartenspiel für 2 Personen.
Oh. Vergoldet.
Können aber auch 3 oder 4, aber eigentlich ist es ein 2-Personen-Spiel.
Aha.
Ja, ab 12 Jahren, 20 Minuten.
Ich muss gerade irgendwie an Agent Avenue denken, aber so teuer ist das gar nicht.
Nee, das ist von Fantasy Flight Games.
Du bist in den kompletten Arkham Horror Living Card Game Zyklus eingestiegen. Nein. Ach, verdammt.
Nein. Das war jetzt auch mein Gedanke. Und vielleicht ein ganz altes?
Nee, so alt ist es nicht. Es ist 2 Jahre alt knapp.
Okay, weil ich dachte, es ist vielleicht so.
Daniel,
von so ein LCG?
Ein ECG zumindest, ja.
Okay.
Mit ja, Herr der Ringe.
Andere Lizenz.
Game of Thrones.
Star Wars. Von wem redet denn jeder zurzeit? Star Wars.
Star Wars Unlimited.
Ja.
Unlimited. Wie bin ich denn zu dem Spiel gekommen? Also, ich habe mich geweigert, dieses Spiel zu kaufen, weil ich wusste, es geht ins Geld. Und so ist es auch gekommen. ich wollte es überhaupt nicht angucken. Ich wollte es nicht spielen, weil ich wusste, Star Wars wird mich triggern und dieses Spiel wird mir einfach gefallen. Aber zu meinem Geburtstag im Juli hat mir meine Frau ein Display Disney Locana geschenkt. Und auch bei Locana war ich ja damals schon, ich will das nicht haben, weil es wird mir gefallen und es wird teuer werden. Dann habe ich das endlich abgeschmettert und ein halbes Jahr später kam Star Wars Unlimited, da hatte ich genau das gleiche Problem, habe das auch abgeschmettert. So, jetzt habe ich dieses Display Locana gekriegt und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich jetzt damit anfange, fange ich auch Star Wars Unlimited an. Also haben wir jetzt beide Spiele im Schrank. Mit etlichen Karten. Also wie gesagt, die Dämme sind ziemlich gebrochen. Gut. Also, wer Star Wars Unlimited noch nicht kennt, das ist ein Trading Card Game. Das heißt, man kann sich zwar Starter Packs kaufen, wo man dann weiß, was für Karten enthalten sind. Ganz am Anfang gab es ein Luke Starter Deck und ein Darth Vader Starter Deck. Die konnten dann gegeneinander spielen. Aber um das Spiel auch richtig gut spielen zu können, muss man sich Booster kaufen. Und um dann an die ganz seltenen Karten zu kommen, muss man nicht nur Booster kaufen, sondern eventuell ganze Displays. Und ja, gemacht, getan. Und dann kann man sich eben eigene Decks zusammenstellen. Und mit diesen Decks kann man dann gegen andere Decks von anderen Spielern antreten. Und dann eben gewinnen oder verlieren. Genau. Die Spieler sind abwechselnd am Zug. Wer an der Reihe ist, macht einen Spielzug, entweder eine Karte ausspielen oder mit einer Karte jemand anderes angreifen, die Basis angreifen und dann ist der Gegner am Zug, solange bis alle beide gepasst haben. Dann kann man Karten nachziehen und neue Ressourcen vor sich auslegen. Mit diesen Ressourcen kann man dann wiederum Karten ausspielen, also die Kosten bezahlen von den Karten. Und das macht man dann so lange, bis die Basis des Gegners 30 oder mehr Schadenpunkte zugefügt hat und dann hat man eben gewonnen. recht kurzes Spiel, wie schon gesagt, 20 Minuten spielt man da. Der Reiz an dem Spiel, würde ich sagen, liegt nicht mal am Spiel selbst. Da sieht man nur, wie gut man eben vorher sein Deck gebaut hat, sondern der Reiz liegt wirklich daran, die Karten zusammenzustellen. Welche Karten passen denn super aufeinander? Mache ich eher ein defensives Deck und verteile Schildmarker, dass ich Schadenspunkte einstecken kann und der Gegner beißt sich die Zähne an mir aus? Oder mache ich ein aggressives Deck, um möglichst schnell die gegnerische Basis zu zerstören, bevor der mir irgendwas anhaken kann? Ja, gibt verschiedene Strategien. Also für mich ist der Reiz eben am Zusammenstellen von den Karten und das Spiel selbst ist dann so ein Auto-Battle. Ja, nicht ganz. Natürlich hat man da noch Entscheidungen am Ende im Spiel, aber das Spiel dauert länger als 20 Minuten, weil man eben sich Tage vorher Gedanken macht, wie könnte ich denn mein Deck zusammenstellen. Genau. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt?
Ja. Und es hat mir auch echt gut gefallen. Also Locana ist an mir auch so abgeperlt. Also das war irgendwie so gar nicht mein Ding. Ich verstehe, warum das Leute gut finden. Nein, die Karten sind ja sowas von charmant, aber gerade bei Star Wars Unlimited, das hat mich am Anfang überhaupt nicht angesprochen. Irgendwann habe ich es mal ausprobiert und dachte, wow, das ist richtig cool. Dadurch, dass man eben diese verschiedenen Ebenen hat, wo man kämpfen kann, mit Luftangriffen und Bodenangriffen, das fand ich halt toll. Und ja, also mich hat schon sehr begeistert und ich kann das verstehen, das wird schnell teuer, weil wenn man ein einzelnes Pack kauft, das ist ja dann immer verhältnismäßig teuer, wenn man halt nicht einen ganzen so einen Karton mit Boostern kauft, das kann man sich mal schnell schön rechnen und die kosten mal eben um die 100 Euro, dann hat man halt viele Karten hinterher, wirklich einen dicken Haufen an Karten, wovon man eigentlich nur eine Handvoll gebrauchen kann tatsächlich. Ja, ich kann es nachvollziehen. Das geht sehr schnell, sehr ins Geld, ja.
Ja, das ist dieser Fluch von diesen Trading Card Games und das ist ja auch genau der Grund, warum ich mich so lange geweigert habe, bis meine Frau gekommen ist und sagt, Happy Birthday. Ja, danke.
Spielt sie es denn auch wenigstens mit dir?
Locana spielen wir zusammen, ja. Unlimited hat sie bis jetzt einmal mit mir gespielt. Sie kann mit dieser Star Wars Lizenz eigentlich nichts anfangen. Aber sie hat zugegeben, dass Star Wars Unlimited eine wesentlich bessere Mechanik hat, das Spiel wesentlich besser funktioniert. Locana finde ich auch toll. Locana hat echt ein schönes Artwork. Ich liebe Disney. Aber das Spiel selbst ist mir fast schon zu zufällig. Du baust da ein 60er Kartendeck. Von den 60 Karten siehst du im Spiel circa 20 Stück. Das heißt, 40 Karten sind halt nur reingemischt.
Tinte.
Ja, genau. Nee, nicht mal Tinte. Du ziehst sie nicht mal. Die bleiben im Stapel. Mhm. Und dann musst du eben die Karten so oft mit reinnehmen, also jede Karte viermal, dass du überhaupt eine Chance hast, die zu ziehen. Und dann kann ich mir auch sagen, dann mach doch ein 30er Kartendeck und mach jede Karte zweimal rein. Hast du genau die gleiche Wahrscheinlichkeit am Ende. Egal. Bei Unlimited ist das alles ein bisschen anders. Du hast nur ein 50er-Kartendeck und darfst jede Karte dreimal drin haben und die Effekte sind meiner Meinung nach so aufeinander abgestimmt, dass du dir wesentlich besser irgendeinen Plan machen kannst und nicht auf eine einzelne Karte oder auf ein paar Karten angewiesen bist im Spiel, sondern du kannst dann machen, okay, wenn ich die und die Karte ziehe, dann fahre ich eben die Strategie, dann greife ich eben eher im Weltraum an oder wenn ich die Karte ziehe, dann mache ich eben das. Du kannst dir vorher besser einen Plan stricken, meiner Meinung nach, wie in Locana. Aber ich bin auch kein Experte, wie gesagt, ich habe beide Spiele gerade mal im Juli angefangen. Und das ist bei so einem Trading Card Game. Ich habe jetzt auch schon bei Turnieren teilgenommen, die haben mich gnadenlos abgezogen, so wie Locana als auch bei Unlimited. Ja.
Das Kopf hoch, es wird besser.
Du musst noch ein paar hundert Euro mehr investieren, dann wird das schon.
Ich glaube nicht mal, dass es unbedingt an den Karten liegt, die ich habe, sondern es liegt einfach an dem Wissen, wie stelle ich die Karten zusammen. Ja, die haben mir dann auch Fachbegriffe. Ich habe jemanden gefragt um Tipps und der hat mir das dann alles erklärt, wie und was. Der hat Fachbegriffe benutzt, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich sage ganz langsam, ich bin hier Anfänger, benutze einfache Wörter. Also die sind da total in ihrem Game drin. Das ist Wahnsinn.
Ja, bis jetzt auch nur Positives gehört über das Spiel, aber ich habe auch aus dem Grund nicht angefangen, weil ich einfach Angst habe, so viel Geld auszugeben. Muss ich sagen, vor 25 Jahren habe ich mal Magic gespielt. Da waren die Preise ja noch anders, aber da kenne ich das auch noch. Ja, dass das Taschengeld da jeden Monat draufgegangen ist und da war ich dann irgendwann auch froh, dass ich da irgendwie rausgegangen bin. Aber es hat halt auch immer super viel Spaß gemacht. Und gerade dieser Deckbau, das ist halt das, was eigentlich am meisten Spaß macht bei dem Spiel. Ne?
Absolut, ja. Also ich habe ein paar Karten übrig, kann ich dir zukommen lassen.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen.
den Schmutz, den du nicht mehr brauchst, ja.
Kommentar.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich vor 2 Jahren auf der Pressevorführung bei der Spiel war, zusammen mit Jan aus dem Team, da schöne Grüße. Und ich glaube, wir beide waren da schon sehr erfahren, was solche Spiele angeht. Und die Erklärer bei dieser Vorführung, also man durfte am Schluss dann natürlich auch mal anspielen, die Erklärer waren, glaube ich, noch nicht so im Spiel, also wir hatten schon so viele Regelfragen und so das Typische bei solchen Spielen, Keywords und wann triggert was und wann darf man was. Und das hat so ein bisschen bei mir eingetrübt, was gut für mich ist, weil ich bin sonst eigentlich auch sehr affin für LCGs und TCGs, weiß aber, dass bei mir in der Nähe einfach keine Gruppen wären, wo ich dann wirklich auch kompetitiv sowas spielen könnte. Und ich hatte da den Eindruck, aber das ist sicherlich beim richtigen Deckbau dann auch besser zu balancen, dass wenn man so das Imperium gespielt hat und man spielt dann die gegen die Rebellen, ich hatte sehr viele Raumschiffkarten und du kannst, glaube ich, mit den Raumschiffen ja auch Bodeneinheiten abschießen, aber
mit den Raumschiffkarten die Basis angreifen oder eben Raumschiffeinheiten, ja.
Ja, aber Bodeneinheiten könnten nicht direkt die Basis angreifen, wenn...
Auch die Bodeneinheiten können die Basis angreifen, aber es gibt verschiedene Schwachzeller, ja.
Ja, also vielleicht rührt es auch daher, dass da irgendwie so viele Regelunklarheiten waren, dass ich so einen Eindruck hatte, das Imperium ist so supermächtig und ich spiele das hier einfach so runter. Ich hatte kurz vorher Locana gespielt, das hat ja gewisse ähnliche Elemente, also es hat ja auch so eine Art Tintenmechanik dann damit drin, wo man Karten opfern muss, die dann die Ressourcen im Spiel sind. Das fand ich interessant, weil ich solche TCGs aktiv, so also jetzt wie... Stefan auch aus der Schulzeit irgendwie von früher Magic kenne und dann da irgendwann ausgestiegen bin, dann erst wieder über LCGs, Arkham Horror Little Card Game und Marvel Champions reingekommen bin. Aber wenn man da ehrlich ist, das ist genauso ein Geldgrab wie ein TCG. Irgendwann ist man ein Completionist, will alles haben und das ist dann ein Fass ohne Boden, ob das jetzt ein TCG ist, wo man einzelne Karten dann vielleicht nochmal verkaufen kann oder nicht. Also falls da draußen irgendwie Ariel die Meerjungfrau jemand sucht, ey, meldet euch bei mir. Aber
bin verheiratet. Nee.
Ja, ich hatte das tatsächlich, ich hatte Pressekarten, also Presseexemplare bekommen einen ganzen Booster am Anfang, also dieses Display, nicht ein Booster, ein Display, ein komplettes. Und dann habe ich halt auch angefangen, die schön auszupacken und so, obwohl ich mir sowas halt auch sonst nicht kaufen würde. Und dann habe ich es ja auch mal gespielt und ich fand es halt so gut. Ja, was habe ich Blödkopf gemacht, obwohl ich nie auf ein Turnier war oder so. Ich habe mir natürlich noch mehr Karten gekauft, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, nee, okay, das reicht jetzt. Kannst das Geld auch für andere Dinge ausgeben, weil so oft habe ich es dann im Endeffekt gar nicht gespielt. Also gelohnt hat sich das jetzt, wenn ich das jetzt rechne, überhaupt nicht null. Aber ich hatte eine kurze Zeit ein bisschen Spaß. Aber das ist halt dieses System, das macht halt schon süchtig, das muss man ja zugeben, dieses Karten auspacken und dann, oh, eine legendäre Karte und dann guckt man halt online nach, oh, die kostet ja richtig viel Geld, wenn ich das verkaufen würde, was man dann natürlich nie macht.
Zack, wieder ein Plus.
Genau, dann richtet man sich das wieder schön. Geil, guck mal hier, jetzt habe ich 100 Euro dafür ausgegeben für das Display, aber jetzt ist schon eine 30-Euro-Karte drin. Das rechnet sich ja wieder fast. Und ja, und jetzt, wenn man die ja nicht verkauft hat, jetzt sind die Karten wahrscheinlich, jetzt gibt es mächtigere, da sind die wahrscheinlich schon wieder nichts wert. Ja.
Mal so aus Neugier, was kostet mittlerweile so ein Booster oder so ein Display?
So ein Display kostet 100 Euro immer. Ungefähr.
Wie viele Karten sind da ungefähr drin?
24 Booster A12 Karten.
Ah, okay.
24 Booster A12 Karten, ja.
Man packt eine
und jetzt im November kommt das neue Set raus bei Star Wars Unlimited. Also nochmal neue Karten. Und
schnell die alten noch verkaufen, bevor sie nichts mehr wert sind.
Nein, die bleiben ja im Spiel. Das
okay.
Ist gut. Bei Locana haben sie jetzt angefangen, mit dem neuen Set Mythen die ersten 4 Sets zu verbannen. Dafür sind im neuen Set Mythen eben Reprints drin von den Set 1 bis 4 Karten, die du dann eben weiterverwenden kannst. Aber die darfst du eben offiziell in Turnieren dann nicht mehr verwenden, Set 1 bis 4. Bei Star Wars Unlimited sind es, glaube ich, gerade mal 4 oder 5 Karten, die eben zu mächtig waren, die sie dann gebannt haben. Aber ansonsten sind alle Karten weiterhin spielbar.
Naja, dann könnten wir noch einen kleinen Sidetrack aufmachen, weil ich habe tatsächlich jetzt auf der Gamescom World of Tanks angespielt, das ist ja auch ein neues TCG, was rauskommt. Und das hat mir tatsächlich noch besser gefallen. Also spieltechnisch. Ich dachte, das hätten die einfach als normales Kartenspiel rausbringen müssen. Das wäre so cool. Ja, ich denke mal, als TCG hat es wahrscheinlich keine Chance, weil es halt schon zu viele da draußen gibt. Und ich glaube, das ist einfach zu nischig. Auch wenn es halt viele Videospieler gibt da draußen, die das Spiel natürlich nach wie vor spielen, aber also das Videospiel, glaube ich jetzt nicht, dass die dann alle anfangen, Trading Card Spiele zu spielen.
Aber World of Tanks ist doch dieses Computerspiel. Gab es da nicht auch schon mal ein Kartenspiel in der Box?
Ja, das gab's auch. Das kann sein. Da gab es auf jeden Fall schon mal ein Spiel von. Und jetzt hat halt sich Archon Games aus Polen, die haben sich halt gedacht, da machen wir jetzt ein Trading-Card-Spiel draus. Ja. Und das funktioniert gut, weil man legt im Prinzip Panzer, man kann die Karten dafür benutzen, Panzer auszulegen. Oder eben die Karten verwenden, dass man sie unter einen Panzer legt als Erweiterung, um den zu upgraden. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Handkarten man hat, aber irgendwann sagt man, okay, ich heb mir die restlichen Karten auf und die sind dann Munition. Und dann kannst du halt mit den Panzern losschießen und machst dann, man legt die gegenüber, ich glaube 5 Karten rein, also 5 Karten nebeneinander. Und dann schießt du gegen die anderen gegenüberliegenden Panzer. Und das ist halt so eine Sache des Timings. Wann fange ich an anzugreifen? Weil wenn du einmal anfängst anzugreifen, kannst du keine neuen Karten mehr ausspielen. Und das ist tatsächlich, das hat gut funktioniert. Ich habe jetzt nur eine Runde da halt auf der Gamescom gespielt und ich habe jetzt auch hier so Kartendecks, so Demo-Decks halt noch mitbekommen, dass man das theoretisch das volle Spiel spielen könnte, aber die Anleitungen gab es leider noch nicht. Um das im Detail richtig zu spielen, bräuchte ich halt die Anleitung. Deswegen warte ich jetzt noch, bis man die vielleicht irgendwann downloaden kann. Dann kann ich das Spiel wieder spielen. Aber es hat mir tatsächlich gut gefallen. Jetzt erstmal gibt's halt, wenn man halt mit diesen Weltkriegsszenarien was anfangen kann, dann ist das was für einen, aber oder ansonsten halt auch schon grundsätzlich nicht. Ne? Und im Moment gibt es jetzt halt Deutschland und Amerika und da sollen dann später halt dann noch weitere Fraktionen dazukommen.
Aber ist das ein klassisches Trading Card Game oder ist es ein Living Card Game? Also weiß man, was in den Boxen ist?
Trading Card, nein, du kaufst Booster.
Finde ich nicht so gut.
Nein, du kriegst die Karten dann auch in Foil und da gibt es halt seltenere Karten, die dann halt mächtiger sind. Das wird es also geben. Das finde ich schade, weil das Spiel selber, das funktioniert richtig gut. Also da, wenn das jetzt so ein Kartenspiel wäre, würde ich sagen, geil. Wenn man halt jetzt mit dem Setting was anfangen kann.
Ja, genau. Du kannst ja, wenn es so eine Codebox wäre, 2 Fraktionen und dann kannst du dir noch weitere Fraktionen dazu kaufen oder sowas.
Das wäre sinnvoller gewesen. Aber wir haben ja anscheinend gedacht, okay, Lokana geht durch die Decke, Star Wars Unlimited geht durch die Decke, dann wird World of Tanks auch durch die Decke gehen.
Kaching.
Mal gucken.
Genau. Vielleicht liegen sie auch richtig, wer weiß. Das wird die Zukunft zeigen. Aktuell kann man das Spiel ja erst vorbestellen. Es ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Na gut, aber Sidetrack zu Ende. Ja, dann, Stefan, lass mal hören. Wann hast du denn dein super, unglaublich großartiges Spiel mit der besten Tischpräsenz aller Zeiten gekauft?
Es ist auf jeden Fall kein Trading Card Game, kann ich schon mal sagen. Wann habe ich es gekauft? Gekauft habe ich es, glaube ich, finanziert habe ich es, glaube ich, irgendwann letztes Jahr. Ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich da mal einen Prototypen von bekommen, habe das angespielt, hat richtig geballert und habe mir gedacht, komm, das unterstützt auch noch und habe es jetzt vor 3 Wochen irgendwie so um den Dreh bekommen und habe es jetzt auch direkt schon ein paar Mal gezockt und es macht immer noch Laune. Wie gesagt, es hat eine super opulente Tischpräsenz, wird im Moment auch relativ gehypt von allen möglichen Leuten, Kanälen, Leute, die sich Influencer nennen und so weiter. Ist ein Deduktionsspiel. Hat so ein, ist wahrscheinlich jetzt ausschlaggebender Hinweis, hat so ein Horrorthema. Ist wirklich ein Hype-Spiel. Letztes Mal habe ich immer so Nischenprodukte mitgebracht. Das sollte jetzt jeder kennen.
Ja, Horror-Thema bin ich raus.
Terrorscape? Genau, es ist Terrorscape. Also, Wenn man das Spielbrett einmal gesehen hat, mit diesem fetten, opulenten Haus, mit dieser Welle auf dem Tisch, dann vergisst man das Spiel auch nicht mehr.
Das stimmt, das ist sehr ikonisch.
Genau, ich glaube, wenn du bei Star Wars alle Karten hast, bist du trotzdem beim deutlich höheren Preis als bei Terror Escape All-In. deswegen war ich mir vorhin auch ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich doch nicht gewinnen werde. Aber da ist das Sven sowas von safe.
Kommt da nicht demnächst noch der zweite Teil
raus? Es läuft gerade die Kampagne für den zweiten Teil auf Gamefound für den Englischen. Es kommt auch in die Schmiede auf Deutsch, hatten die schon geschrieben. Mit was für allem Zeug wird man dann sehen. Es gab ja auch bei dem ersten Teil so eine Big Box, wo dann alles reinpasst. Sonst hast du halt wieder so zwei Kallax-Fächer voll mit Erweiterung. Mit der Big Box hast du dann halt nur einfach voll. Und ja, was ist Terror Escape für die Leute, die noch nichts davon gehört haben? Erstmal schämt euch, das wurde total gehypt in letzter Zeit. Es ist ein Deduktionsspiel, One vs. Many. Eine Person spielt einen Killer, die andere Person oder die anderen Personen spielen Überlebende. Und zwar immer genau drei Überlebende, egal ob man das jetzt zu zweit spielt oder zu viert spielt. Der Killer versucht halt mindestens einen Überlebenden zu töten. Das ist seine Siegbedingung. Und die Überlebenden haben zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Einmal, indem sie 5 Schlüsselkarten suchen und dann über einen von 2 Ausgängen zu entkommen. Oder indem sie das Funkgerät reparieren und dann nach der Reparatur 5 Runden warten, bis die Polizei eintrifft und den Killer quasi festnimmt. Ja, also was macht das Spiel so gut? Erstmal die simplen Regeln. Es ist relativ schnell erklärt, beide Seiten, sowohl der Killer als auch die Überlebenden. Der Killer. Oder fangen wir mit den Überlebenden an, das ist noch am einfachsten. Die Überlebenden, die machen jeder Überlebende immer nur eine Aktion. Es gibt 6 verschiedene Aktionen. Das kann sein sowas wie bewegen. Ich kann mich 1 bis 2 Felder weit bewegen. Ich kann Barrikaden, die der Killer vielleicht platziert hat, um Räume zu versperren, kann ich entfernen. Ich kann meine Angst entfernen. Wir können auch Angst bekommen in dem Spiel, was uns so ein bisschen abschwächt. Und wenn wir zu viel Angst gesammelt haben, lässt es uns aufschreien, wodurch der Killer dann direkt weiß oder erahnen kann, wo wir uns befinden auf der Map. Ich kann ja Räume durchsuchen, um potenzielle Schlüssel oder andere Gegenstände zu bekommen, die mir einen Vorteil bringen. Und ich kann halt das Radio versuchen zu reparieren. Was macht das Spiel jetzt so genial? Das ist halt einmal getriggert durch diesen geilen Sichtschirm, durch dieses Haus, wo halt auch noch ein Würfelturm drin integriert ist und beide Fraktionen, also der Killer und die Überlebenden, die haben den identischen Spielplan vor sich auf jeder Seite von diesem Haus und man kann halt nicht genau sehen, was die anderen derzeit machen. Die Position vom Killer, die ist größtenteils immer den Überlebenden bekannt. Der Killer muss aber immer deduzieren, wo die Überlebenden sind, meistens anhand von Geräuschen oder von Aktionen, die machen. Und das ist gerade besonders lustig, wenn die Überlebenden von mehr als einer Person gesteuert werden, weil man sitzt dann halt direkt gegenüber und könnte sie halt auch verstehen. So führt das dann meistens immer dazu, dass sie dann entweder mal tuscheln oder irgendwie wild rumgestikulieren, versuchen wahrscheinlich in irgendeine andere Richtung zu zeigen, um den Killer abzulenken von der Position, wo sie wirklich sind. Und das ist allein schon sehr lustig in dem Spiel. Der Killer kann auf seiner Seite, der hat noch ein Kartendeck zusätzlich, wo halt Aktionen von dem spezifischen Killer drauf sind. Im Grundspiel gibt es 3 verschiedene Versionen drin. Es gibt einen Geist, es gibt so einen Kettensägen, Standardkiller und so einen Mörder, der sich halt auch so ein bisschen unsichtbar, temporär mal unsichtbar machen kann. Haben alle so unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliches Kartendeck. Und mit den ganzen Erweiterungen gibt es halt noch deutlich mehr. Dann gibt es noch Werwölfe, dann gibt es irgendeine Jägerin, die kann Fallen legen. Dann gibt es Statuen, wo man dann direkt 4 potenzielle Killerfiguren auf der Map hat. Es gibt irgendwelche Pflanzenwesen, alle habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Aber spielen sich alle schon relativ unterschiedlich. Genauso gibt es auch verschiedene Überlebende. Jeder Überlebende hat immer noch eine spezielle Fähigkeit, dass er vom Killer nicht so leicht aufgespürt werden kann, dass er das Radio schneller reparieren kann, weil er gerne Radio hört, dass er mehr Gegenstände tragen kann als die anderen etc. Und ja, so ist es die ganze Zeit immer so ein Hin und Her. Als Überlebender hofft man die ganze Zeit immer, dass der Killer von einem weggeht, dass er vielleicht nicht an dem Ort versucht, Überlebende zu finden, wo man sich gerade befindet. Und ja, es ist so ein richtig schönes Tauziehen hin und her und es ist auch schnell gespielt. Also ich glaube, es ist angegeben mit 30 bis 45 Minuten. So die erste Partie würde ich ein bisschen länger ansetzen, aber man kann es danach halt auch locker in 30 Minuten spielen, wenn alle im Spiel drin sind. Hat's von euch schon jemand gezockt?
Ich habe tatsächlich nur mal diesen riesigen Turm das ganze Gebäude aufgebaut, als wir den Prototypen bekommen haben. Es war ja eigentlich schon kein Prototyp in dem Sinne, das war ja alles schon genauso super fertig. das war, glaube ich, sogar vor 2 Jahren, ne? 23, da hatten wir den gekriegt. Mhm. Und gespielt habe ich es dann nie, weil Horror ist nicht so mein Ding. Ich habe aber tatsächlich das Spiel jetzt erst am Samstag gepitcht bekommen bei meinem Brettspieltreffen hier. Da hatte auch jemand ganz begeistert davon erzählt, als ich mich von Sniper Elite erzählt habe, wo eben auch so Hidden Movement ja das Thema ist. Und er sagte, ja, hier, dann hast du schon mal Terrorscape gespielt. Und dann hat er auch so ganz begeistert davon erzählt, was man hier dann eben so alles so machen kann und dass beide Seiten dann auch echt Spaß machten. Das schon herausfordernd ist und schnell ist, alles hatte der genauso bestätigt. Also, und das war auch kein Influencer, das war einfach ein ganz normaler Brettspieler. Und ja, und von daher, also das deckt sich auf jeden Fall mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ja, hat mir echt gut gefallen. Also so ein paar negative Punkte sind zum einen, also klar, das Haus, das ist schon ziemlich geil, aber man muss halt auch überlegen, wo man das hinpackt nach dem Spielen. Also man kann es andauernd wieder auf- und zusammenbauen. Da ist aber die Frage, das ist halt auch nur aus dickerem Karton, wie lange macht das das mit, ne? Ich habe es jetzt erstmal irgendwo oben auf den Schrank draufgepackt. Muss mal gucken, wahrscheinlich wird es dann nicht bleiben dürfen. Wird dann wahrscheinlich doch irgendwo anders hinziehen. Das ist so ein kleiner Nachteil, sag ich mal. Aber es sieht halt auch schon echt geil aus, ne? Mhm. Und die haben halt auch an vieles gedacht. Auch so Informationskarten oder sowas. Die Überlebenden haben ja ihre Überlebenden-Tableaus mit den Fähigkeiten drauf. Es gibt dann aber halt auch für den Killer spezielle Karten für die Überlebenden, dass er jederzeit halt auch die Fähigkeiten der Überlebenden sehen kann und nicht die ganze Zeit immer fragen muss, was kann der nochmal, was kann der nochmal, was kann der nochmal. Und der Würfelturm im Haus integriert ist auch eine ganz nette Idee, den braucht man natürlich nicht, aber es ist trotzdem, wenn du sowieso schon so einen Klopper da auf dem Tisch stehen hast, dann kannst du da auch mal die Würfel reinwerfen. Das ist schon ganz gut gemacht.
Ja, ich habe das tatsächlich schon mal gespielt. Das ist schon über ein Jahr her. Meinem Freund, der hatte, ich glaube auch, das war so ein All-In-Pledge, ein richtiger Kubus, wo wirklich alles irgendwie drin war, was es damals schon irgendwie gab. Und wir hatten uns dann auch schon gefragt, wie baut man dieses Haus wieder vernünftig auseinander, ohne dass es auseinanderfranst. Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Aber wenn, ja, man ist quasi dann gezwungen, das irgendwie stehen zu lassen. Ich fand das Spiel auch super kurzweilig und mal so einen interessanten Take auf von diesem Scotland Yard Mr. X Thema einfach mal umgedreht. Aber, und das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr klein, aber ich fand die Wahl der Schrift auf dem Brett und auf den Karten fand ich irgendwie mega abturnend, wo man dachte, man will jetzt mega edgy sein und man nimmt jetzt mal jeden einzelnen Buchstaben aus einer unterschiedlichen Schriftart und klatscht die aneinander. Das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, was so penibel das irgendwie klingt. Und ich glaube, da hätte man sich vielleicht noch mehr einen Gefallen tun können, es wirkte so ein bisschen wie so eine B-Reihe. Der Freund hatte tatsächlich auch in seiner Version Acryl-Token dabei gehabt, die irgendwie riesen Missprints hatten und da war er so qualitativ einfach nicht groß überzeugt von dem Spiel. Und das hat so ein bisschen für mich auch das Spielgefühl getrübt, wobei das Spiel hat ja auch eine große Einstiegshürde mit dem Preis. Weißt du, wie
das jetzt Grundspiel sagte? Geht sogar. Das kriegst du, glaube ich, sogar noch zweistellig. Das Grundspiel kann man vielleicht einer parallel gucken. Ja, ist natürlich erstmal eine Hürde, denn beim Grundspiel hast du
ja
nur, in Anführungsstrichen, nur 3 Killer dabei und ich glaube 5 oder 6 Überlebende.
Ich denke, das reicht auch, damit jeder mal irgendwie durchrotiert, jeder will mal der Killer sein, dann hat man die 3 verschiedenen Killer oder Monster da drin.
Ja, man muss auch sagen, das Interessante ist halt auch, den Killer zu spielen. Ne? Also eigentlich, hatte ich vorhin ja schon ein bisschen angeteasert, ist es für mich ein 2-Personen-Spiel, weil wenn du jetzt einen Überlebenden alleine spielst, die anderen von anderen gesteuert werden, das ist schon sehr wenig. Du kommst jede Runde dran, kannst 1 von 6 Aktionen machen, du bewegst dich, Feierabend. Dann machen die anderen Überlebenden noch was, dann ist der Killer wieder drin. Der Killer kann deutlich mehr Aktionen machen, der kann schnelle Aktionen machen, dann kann der 2 Hauptaktionen machen und eine spezielle Aktion. Und wenn er nicht gekämpft hat, kann er danach noch eine langsame Aktion machen, also kann er relativ viel machen. Und als Überlebender machst du halt 1 Aktion. Und es ist dann halt auch wirklich so, du bewegst dich, setzt deine Figur von A nach B, du durchsuchst, das heißt, du ziehst eine Karte, bist du fertig. Ne? Also entweder spielst du das mit Leuten, die an dem Abend was relativ Flaches haben wollen, die sagen, ich will dabei noch vielleicht mal ein bisschen nett quatschen oder mir gut einheben oder sowas, dann kannst du ganz gut mal den Überlebenden spielen. Aber eigentlich hätte ich eher gesagt, so 2-Personen-Spiel.
Gibt es da von diesem Haus, in dem die Überlebenden auch umherlaufen, unterschiedliche Karten? Oder ist es immer
mit den Erweiterungen? Mit den Erweiterungen gibt es also, habe ich gerade hier so überlegen, ich glaube, es gibt mittlerweile 4 Erweiterungen. In jeder Erweiterung ist mindestens immer eine neue Karte dabei. Dann gibt es dann die Hütte, dann gibt es die Gruft, die Burg, das Labor. Da kommen dann auch überall neue so Mini-Regeln mit rein. Also in einem Ort, dann können dann die Überlebenden so ein Fallgitter runterfallen lassen, was dann den Killer so ein bisschen blockiert, außer der wirft 3 Karten ab. Bei den anderen gibt es noch so spezielle Truhen, da kann zum Beispiel, wenn man mit dem Werwolf spielt, können die Überlebenden Silberwaffen finden, die dann mehr die Überlebenschance erhöhen, wenn sie vom Werwolf angegriffen werden und so weiter. Und halt die Erweiterung bringt halt auch immer noch neue Killer mit rein, was dann halt auch nochmal für Abwechslung sorgt. Also für Abwechslung ist auf jeden Fall ordentlich gesorgt.
Ja, weil das wäre dann sonst noch so meine Befürchtung. Würde ich da wirklich einsteigen und das Überlebensziel ist immer das gleiche, suche die Schüssel und aktiviere irgendwie das Radio und dann verschwinde, wäre, glaube ich, dann auf Dauer vielleicht dann auch eher durchschaubar.
Ja, das ist auf jeden Fall immer das Gleiche. Ja. Ne? Also entweder diese Schlüssel finden oder das Radio reparieren, das ist klar. Mhm. Aber die Art und Weise, wie man dann die Leute spielt, die ist dann halt immer anders. Okay. Und es ist, man darf jetzt kein mechanisch tiefgreifendes Spiel erwarten. Es ist echt so ein verhältnismäßig kurzweiliges Spiel, aber du spielst halt auch dann nicht nur eine Runde. Also bei uns war das auch immer so, die einen haben den Überlebenden gespielt und dann, ja, jetzt will ich mal den Killer spielen, jetzt will ich mal den Killer spielen, jetzt will ich einen anderen Killer spielen. Ne? Vielleicht gibt's dann noch einen cooleren. Ja, und wenn man jetzt so, ich habe mir auch schon ein bisschen die Kampagne vom zweiten Teil angeguckt, da gibt's dann zum Beispiel noch mehr Siegbedingungen. Ne? Das spielt thematisch irgendwie so ein bisschen so Richtung The Thing in so einer Polarforschungsstation. Und da kannst du dann zum Beispiel noch irgendwie ein Schneemobil oder sowas auftanken und reparieren als dritte Escape-Möglichkeit. Es gab noch irgendeine vierte Escape-Möglichkeit. Dann gibt's noch die Möglichkeit, irgendwie aus Gebäuden, aus den Fenstern zu springen, kannst dann aber nicht mehr hochklettern, musst dann wieder einen anderen Weg nehmen, wenn du wieder rein willst und sowas. Haben ein paar neue Sachen mit reingenommen, finde ich ganz cool. Und natürlich gibt's auch wieder neue Killer, neue Überlebenden, neue Maps und alles halt auch voll kompatibel. Ne? Also Teil 1 mit 2 kannst du komplett miteinander kombinieren.
Findest du beide Seiten gleich gut zu spielen? Weil nach deinem Pitch weiß der Killer ja eigentlich gar nichts. So, der ist ganz alleine und muss sich eben mit seinen Gedanken selbst irgendwie arrangieren. Und die Überlebenden, die können sich ja absprechen. Oder wenn es nur einer ist, weiß er zumindest, wo der Killer rumspringt. Es ist ja gerade das Umgekehrte wie bei Scotland Yard, alles wusste und die anderen eben nichts wussten.
Ich überlege gerade, also spannend sind auf jeden Fall beide Seiten zu spielen. Ich fand es ein bisschen einfacher, die Überlebenden zu spielen, weil die halt fast die ganze Zeit immer wissen, wo der Killer sich befindet. Ne? Gibt so ein paar Möglichkeiten, je nach Killer, die können dann mal verschwinden für eine Runde und tauchen dann erst in der nächsten Runde wieder auf. Aber generell hatte man ein entspannteres Gefühl bei den Überlebenden. Aber der Killer ist von der Mechanik her ein bisschen interessanter zu spielen, weil er halt auch mehr Möglichkeiten hat, ne?
Aber er ist ja komplett abgeschottet hinter dieser Wand.
Der ist komplett abgeschottet. Du siehst nicht, wo die Gegner sind. Du kriegst nur immer gesagt, wo Geräusche platziert werden müssen. Das können aber halt auch so fake. Also du kannst als Überlebender kannst du auch Flaschen in den Nachbarraum werfen, dann passiert da ein Geräusch. Dann weiß als Killer halt nie die ganze Zeit, ist er jetzt wirklich ein Überlebender oder nicht. Klar, wenn ein Schlüssel gefunden wird oder das Radio repariert wird, dann werden auch immer Geräusche gemacht. Und wenn dann ein Geräusch in dem Radioraum ist, dann ja, bist du dir ziemlich sicher, dass da gerade jemand mal das Radio ein bisschen repariert hat, dann kannst du da schnell hingehen, je nachdem, wo du gerade bist. Aber ja, also es ist beides interessant. Wenn du jetzt nur einen Überlebenden spielst, fand ich es jetzt nicht so toll, weil es relativ wenig ist, was du machen kannst. Ne? Aber sonst, wenn du alle drei spielst, hat, glaube ich, jede Seite ja seine Vorzüge. Aber persönlich interessanter finde ich natürlich den Killer.
Okay. Ja, ich bin ja auch der Einzige in der Runde, der das Spiel noch nicht in der Hand hatte wohl. Ich habe das zwar schon öfters gesehen, ich habe da auch von gehört, ich muss mich also nicht schämen, aber ich habe immer gedacht, die Wand oder das Haus, was ihr aufbaut, das besteht aus der Spielschachtel, dass das ein komplett eigenes Ding ist, was du dann wieder zusammenklappen musst, das ist ja
gar nicht. Nee, das ist quasi in der Schachtel mit drin und den Würfelturm, den man quasi in das Haus reinsetzt, den kannst du zusammengebaut in die Schachtel reinpacken mit ein bisschen Fummelei. Aber das restliche Haus musste dann
entfaltet.
Genau, es wird wieder entfaltet, aber fand ich halt, war mir halt so nervig, lass es wahrscheinlich irgendwo stehen. Ich habe auch schon so ein bisschen parallel geguckt, es gibt auch richtig coole 3D-Druckdateien, da kannst du dir dann so ein richtig fettes Haus selber drucken.
Okay, das passt dann aber definitiv nicht mehr in die Schachtel.
Auf gar keinen Fall,
ja.
In keiner Art und Weise.
Und genau. 20 Filamentspulen später hast du das Haus dann.
Ja, okay. Wahrscheinlich. Genau, nee, aber so gerade vom Preis her auch, ne, am besten vorher mal irgendwo anspielen, wenn man es machen kann. Ich habe auch schon einige kennengelernt, die fanden es nicht so gut. Dem war das dann halt zu wenig Spiel oder ja, man muss halt auch so ein bisschen auf diese Deduktionsspiele spielen. Aber das Thema ist halt auch mal so kein kinderfreundlich. Also ich glaube, so unter Geschwistern kann man das trotzdem gut spielen, ne? Weil schön dem Bruder irgendwie so schön das Messer in den Rücken hauen oder die Kettensäge dann je nach Killer oder sowas. Klar, ist kein kinderfreundliches Thema, aber es ist immer noch ein Brettspiel und ist jetzt halt auch mal nicht das x-te Naturthema, wo man Bäume hochzieht oder sowas, ne? Ist mal ein bisschen erfrischend, muss ich sagen.
Ja. Ja, cool. Ja, dann danke fürs Vorstellen. Und dann kommen wir heute zum Bodensatz. Jetzt gibt's einen Absturz.
Das letzte kommt am Schluss.
Ich hatte ja angekündigt, dass ich ein sehr altes Spiel mitgebracht habe. Und man muss ja fairerweise sagen, alte Spiele sind ja meistens auch spielmechanisch einfach nicht so weit vorne. Sagen wir es mal so, wie es ist. Die sind ja in der Regel immer Laufspiele.
Du hast noch nie Monopoly gespielt. Habe ich erraten?
Ja, noch nicht ganz. Ich habe dieses Spiel, also es ist ein Reprint von diesem Spiel. Das habe ich tatsächlich vor 4 Jahren gekauft. Ich habe nochmal nachrecherchiert. Also so lange hat es jetzt hier in den Regalen rumgegammelt. Das ist wirklich ein richtig gut abgehangenes Spiel. Warum habe ich es gekauft? Nostalgie. Ich habe es als Kind gar nicht gespielt oder gehabt, aber das Thema und auch die Dabeigabe, die haben mich halt angesprochen. Zusätzlich ist jetzt gerade aktuell ein neues Spiel erschienen mit dem gleichen Setting, was tatsächlich auch auf BoardGameGeek sehr durch die Decke ging und da ist mir eingefallen, du hattest doch da mal was. Das ist doch schon, du hast doch noch irgendwas. Dann habe ich halt umgekramt und irgendwo hinter 50 Schachteln habe ich dann das Spiel wieder gefunden. Ja, es ist halt bei Hasbro neu erschienen. Nochmal als Tipp. Und das Spiel, das ursprüngliche Spiel von 1980.
Bravo Traube oder sowas.
Ich habe auch daran gedacht.
Ja. Bei Hasbro bin ich echt raus.
Bitte Sven?
Hugo, das Schlossgespenst.
Nein, es hat tatsächlich das gleiche Setting wie dein Spiel, Sven.
Star Wars.
Ja.
Oh Gott, dann müsste ich es ja eigentlich wissen.
Ich glaube, das
Star Wars Laufspiel.
Gab es ja gerade Battle of Hoth kam noch jetzt gerade raus, ne?
Genau. Und das, was ich mitgebracht habe, ist Star Wars The Empire Strikes Back Hoth Ice Planet Adventure Game.
Kurz und knackig.
Kurzer, ja. Knackige Titel. Und ja, das wurde vornehmlich gemacht, um ein gutes Spiel zu produzieren. Nein, das wurde natürlich gemacht, um die Star Wars Lizenz auszumelken. Und es ist halt neu erschienen mit, und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es eine gute finanzielle Geldinvestition war, weil jetzt sieht man hier, ich habe es so falsch zugemacht, es ist halt mit einer Kenner Spielfigur ausgeliefert worden. Da ist dann vorne so eine weiße Öffnung mit einem Plastik hinter, wo dann eben dann eigentlich dann eine Spielfigur drin ist. Die habe ich auch noch drin. Ich habe jetzt so den Deckel halt falsch zugemacht. Ihr Zuhörenden seht das ja eh nicht. Wenn ihr euch dann mal Bilder davon anschauen wollt, dann werdet ihr es sehen. Es ist halt ein uraltes Spiel, ein Laufspiel. Es sind noch nicht mal Würfel beigelegt. Es gibt hier stattdessen so ein Rad, was gedreht werden muss mit einem Plastikzeiger dran. Und für die Personen, die diesen Podcast hier schon sehr lange hören, Pile of Shame, die können mal Kommentare abgeben, wann ich schon mal so ein ähnliches Spiel vorgestellt habe. Bin ich mal gespannt, ob das jemand noch weiß. Ich hatte nämlich tatsächlich irgendwann mal bei den Pile of Shame Folgen schon mal so ein Spiel vorgestellt.
War das ähnlich gut?
das war auch ein Laufspiel. Das hatte auch genau so ein Plastikrad dabei.
Das war ein Spiel des Lebens, denken, wo ich das gesehen habe.
Und das Beste ist, hier ist ein riesiger Stapel dran, dabei mit Force-Karten. Dann habe ich die in die Hand genommen, dachte, wo ist denn eigentlich oben, unten? Dann dachte ich, guck's mal auf die Rückseite und dann steht da Force auch drauf, nur in einer anderen Farbe gedruckt. Also es gibt hier, weiß ich jetzt nicht, 30, 40 Karten, die sind einfach doppelseitig mit Force bedruckt. Und dann gibt es einen viel kleineren Kartenstapel und das sorgt dann für die Abenteuer, in Anführungsstrichen. Weil was wir hier machen ist, wenn man an der Reihe ist, man hat hier ein kleines Plastik Raumschiff, was man hier tatsächlich einfach über eine Laufleiste bewegt. Wir drehen dann dieses Rad das bleibt auf einer Zahl stehen und dann dürfen wir entsprechend unser Raumschiff weiter bewegen. Wir sammeln hier dann durch verschiedene Events dann Force-Karten und die brauchen wir, um gegen verschiedene starke Gegner, die hier auf diesem Spielbrett verteilt sind, zu kämpfen. Wenn wir dann auch bei denen landen und wir haben genügend Force-Karten, also sind stark genug, die Macht ist stark genug in uns, dann können wir gegen die antreten, dann setzen wir einen Teil der Karten, drehen wieder und dann ist nämlich außen auf dem Drehrad nochmal sind farbige Felder eingedruckt mit den Namen der jeweiligen Gegnertypen. Und das heißt, wenn man jetzt gegen Sturmtruppen gekämpft zum Beispiel, ist sehr viel Fläche, wo man draufkommen könnte mit dem Drehrad. Und das sagt dann einem, okay, du hast jetzt geschafft. Und dann kriegst du halt für den Erfolg weitere Machtkarten. Und wofür brauchen wir die? Wir müssen halt am Ende den Darth Vader hier besiegen. Und der ist halt besonders schwierig zu besiegen, weil er zum einen sehr viele Karten benötigt und zum anderen auf diesem Drehrad nur ja, einen winzigen kleinen Korridor hat, wo man ihn dann treffen kann. Ich weiß nicht, ob man, dafür habe ich das Spiel jetzt nicht ausdauernd genug und ausgiebig genug gespielt, um beurteilen zu können, ob es hier eine gewisse Drehmechanik gibt, dass man das ein Gefühl dafür kriegt und dann quasi das Ergebnis beeinflussen kann, anders als bei einem Würfel. Ich habe fast den Eindruck, dass man das mal wahrscheinlich könnte. Und ja, es ist halt ein total random Spiel. Also es ist halt ein Laufspiel und das ist halt nicht mehr ganz zeitgemäß bei all den Spielen, die es heute gibt. Aber es hat halt den Charme, einfach wenn man das halt so sieht und so denkt, puh, 1980, das war 3 Jahre nach meiner Geburt, haben das da Menschen auf dem Tisch gehabt und gespielt wahrscheinlich und kannten ja einfach auch keine besseren Spiele, kannten vielleicht Kniffel oder so und waren das dann wirklich haben es wirklich als ein Abenteuer empfunden. diese Gedanken einfach, die habe ich bei diesem Spiel und deswegen würde ich es jetzt auch tatsächlich nicht weggeben, obwohl ich gerade festgestellt habe, ich hatte es damals, glaube ich, für 20 oder 30 Euro gekauft bei Amazon und jetzt mittlerweile gibt es das günstigenfalls für 50, 60 Euro, teilweise sogar dann mit, muss man sich aus Amerika importieren lassen, dann nochmal 50 Euro Versand dazu, also das ist mächtig teuer geworden und bei eBay gibt es natürlich viel günstigere Preise, falls ihr jetzt dann uns das in die Kommentare schreiben wollt, das habe ich auch gesehen, aber da fehlt dann die Figur. Und die wird einzeln dann auch nochmal für 30, 40 Euro verkauft, also da muss man dann aufpassen, wenn ihr jetzt heiß auf das Spiel geworden seid, also Sven, ich weiß ja, deswegen hörst du dieses Format ja nicht. Ja. Ich glaube, das geht an dir einfach so vorbei, oder?
Das geht, ja, obwohl ich Star Wars liebe, aber das geht an mir vorbei.
Siehst du.
Man muss auch sagen, alles, was man auf der Boardgame-Geek-Seite von diesem Spiel sieht, widerspricht einem Kauf dieses Spiels. Also sei es die Wertung, die schon rot hinterlegt ist vor dem Boardgame-Geek-Score.
Das habe ich nicht mal nachgeguckt.
So ein helles Rot und leuchtendes Rot habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja.
Und auch das Spielbrett, wo man sich wünscht, dass es damals schon KI-generierte Grafik gegeben hätte. Ne? Also
ja, das ist wirklich absolut fürchterlich, das stimmt.
Ja, es ist irgendwie ein Kind seiner Zeit, ne? Damals hatte man ja nichts Besseres.
Das wirkte wahrscheinlich damals voll modern. Ja. Könnte ich mir echt vorstellen. Ich meine, das sah für mich jetzt auch aus wie so Computergrafik irgendwie, aber wird es ja nicht gewesen sein, 1980. Ja.
1980, was gab's da tatsächlich? Also Siedler von Catan war noch nicht da.
Nein.
Laufspiel war das High-End-Produkt.
Ja, richtig. Also wenn die Leute gesagt haben, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Monopoly und ich will endlich mal was Neues auf den Tisch kriegen und hier, Mensch, ärgere dich nicht, habe ich jetzt auch durchgespielt. Ach, jetzt spiele ich das mal. Ich denke mal, so wird die Entscheidung.
Man braucht sich das, glaube ich, nicht schönreden. Also wir brauchen auch nichts suchen. Das ist, nee, glaube ich, einfach ein Sammlertitel.
Ja, richtig. Ah, ja. Ja, es wird auf jeden Fall in der Sammlung verbleiben, einfach nur als Erinnerung. So schlecht waren früher mal Spiele.
wofür steht eigentlich das Adventure in Hoff Ice Planet Adventure Game?
Ja, das kann ich dir sagen. Da ist halt ein kleiner Kartenstapel bei, den kannst du dann ziehst, das sind dann Events. Die ziehst du
Okay.
Und da passiert irgendwas. Oh,
nicht spoilern, das ist sonst zu spannend gleich.
Ja, okay, stimmt. Das gibt's ja. Das würde heute dann abgedeckt sein. Achtung, bitte erst nachgucken, wenn ihr spielt. Die Karten nicht umdrehen, auf keinen Fall. Nee, da gibt's dann halt so tolle Sachen wie, du hast halt irgendeine super Sache geschafft und du kriegst jetzt 3 Force-Karten zusätzlich. Mhm. Oder
je 3 Schritte zurück.
Ja, genau, sowas. Oder
fehlt noch so ein fehlt noch irgendwie so ein elektronischer Wookie in der Mitte, der irgendwie einen Timer gibt. Na, und dann
das stimmt. Ja, und das, ja, das war's dann also mit dem Spiel. Also
ja. 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 Gut, also obwohl du angekündigt hast, es ist ordentliche Grütze, was du mitbringst, war es doch unterhaltsam.
Ja, ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich habe es jetzt nicht gewagt, Darth Vader zu besiegen. Das war mir zu, der war mir zu gefährlich. Das Abenteuer habe ich nicht durchstanden.
Du hast dich an den Drehmechanismus geschnitten, oder? Gib's zu.
Was habe ich?
Du hast dich an dem Drehmechanismus geschnitten.
Ja, genau. Genau. Ich habe dann geweint.
Schreibst du eine Rezi drüber, Tanja?
Nee, ich glaube, ich, glaub, ich lasse es.
Die besten Star Wars-Spiele aller Zeiten.
die Flop Star Wars-Spiele, das wäre auch mal was. Ja. Es gibt bestimmt noch andere lieblose Umsetzungen, die einfach nur darauf sind, ihr Geld abzucashen. Ja. Und es ist ja ausverkauft. Ich meine, ich habe es jetzt vor 4 Jahren gekauft. Und dann habe ich bei Amazon jetzt halt das wieder rausgesucht, damit ich nochmal gucken konnte, wann ich es gekauft habe. Und dann sehe ich auf einmal, es vergriffen. Und das gab es immer eine Zeit lang echt günstig.
Aber die Miniaturen sind ja cool.
Ja.
Um was Positives zu dem
Spiel. Das ist tatsächlich auch das der Grund, warum ich das Spiel eigentlich gekauft habe. Weil ich halt, ein Freund von mir, der hatte früher so eine riesige Sammlung von diesen ganzen Star Wars Figuren und die sind halt sündhaft teuer.
Ja.
Und ich habe jetzt nie angefangen, wo sollte ich es auch hin tun bei all meinen Brettspielen, diese Figuren jetzt nachträglich schon mal wieder zu sammeln, weil die gibt es auch tatsächlich wieder neu. Und natürlich kann man auch für horrende Preise die alten Figürchen kaufen. Und dann dachte ich, das ist doch eine geile Mischung. Hast ein Brettspiel, kriegst in dein normales Brettspielregal rein und du hast noch die Miniatur dabei. Und ich hatte halt dann eben schon mal, es gibt davon halt noch einen zweiten Teil. Ich glaube, das war noch das ältere Spiel. Und da ist es tatsächlich dann da auch so eine Miniatur bei. Und die sind halt auch nur in diesen Sets drin. Also deswegen werden die halt auch sehr teuer gehandelt. Irgendwie hatte ich, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro so eine Figur. Ausgepackt. Ja,
ich hab mir gerade mal den Spaß erlaubt zu gucken, wo das im Overall Ranking auf Board Game Geek ist. Und das Spiel ist besser als Monopoly Star Wars Episode 2. Und besser als The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring Board Game von 2002. Also so schlecht kann es dann auch nicht sein.
Nein. Was hat eine 4,7? Ich meine, das ist echt solide. Das
ja, die anderen haben 4,3 oder 4,4. Also so viel zum Thema halt auch einfach Cash Grabs. Ne? Also es gibt noch deutlich andere Lizenzen, die man da verwursten kann und wo auch kein gutes Spiel dahinter steckt. Und die anderen Spiele sind von 2002 jeweils. Da hat sich also auch in den 20 Jahren wenig getan.
Ja, also am besten hat mir tatsächlich noch die Anleitung gefallen. Also die ist tatsächlich super gealtert. Ich habe erst gedacht, die hätten sie neu gestaltet. Aber ich habe dann Fotos gefunden von der alten Version, die dann halt für 55 Euro ohne Figur, also wo dann der Karton eben auch geschlossen ist. Und das ist halt wirklich das alte Brettspiel, das, was auch bei Boardgame Geek halt bewertet wird. Und die, ja, die Anleitung, die ist cool.
Also das sagt einfach so viel über das Spiel aus, wenn du sagst, am besten war die Anleitung.
Ja. Ja, aber die Anleitung ist vermutlich DIN A5, eine Seite.
Ja, nee, das ist tatsächlich ein kleines Buch.
Aber 120 Gramm Papier, das war's.
Das ist ein bisschen dickeres Papier. Es ist blau-weiß, also blau und schwarz als Druckfarben tatsächlich verwendet, so wie es mal früher halt war, dass man halt das Cyan gedruckt und dann noch mit Schwarz dazu. Das war es dann auch schon. Und das ist aber schick gestaltet und wenn man das liest, hört sich das wirklich gut an. Da könnte man denken, jetzt kommt hier wirklich ein cooles Abenteuer auf einen Sinn.
Ich bin ja, weiß Gott, nicht leicht zu begeistern, aber wenn man die Anleitung sieht, Junge.
Ja, vielleicht kann sich irgendjemand mal irgendeinen Verlag an Remake machen, so wie Brass auch ein Remake gekriegt hat. Vielleicht wird's ja dann was. Ich meine, die Einleitung ist schon mal gut.
Okay, ey.
Da haut er schön den Vergleich mit dem Top-1-Game von BGG raus, ne? Ganz kleine Brötchen packen.
Sven, wir machen uns dran. Das ist dann die neue Version. Wir kaufen uns die Rechte an dem Spiel und dann machen wir daraus ein gutes Laufspiel, das beste Laufspiel aller Zeiten.
Beste Laufspiel, jawohl.
Mit echten Abenteuern.
Star Wars Birmingham oder so.
Ja. Wir werden uns was ausdenken. Ja, cool. Ja, also haben wir auf jeden Fall eine unterhaltsame Spielesammlung hier wieder durchgesprochen. Drei gute Spiele und ein unterhaltsames Spiel. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Cool. Ja da danke ich euch. Ne? Hat für all diejenigen, die bis hier zugehört haben, super, vielen Dank. Dann empfehlt uns auch bitte weiter, erzählt anderen Leuten, dass sie dieses Format hier nicht verpassen dürfen und auch unsere anderen tollen Formate nicht, unsere super Interviews und so weiter. Und gebt uns einfach mal einen Daumen hoch oder was weiß ich, was ihr auch immer da irgendwo anklicken könnt, wo ihr diese Folge jetzt gerade hört. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Bleibt verspielt, bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.